So, guten Abend, liebe Leute. Namens der Anarchistischen Gruppe Mannheim, die diesen Abend veranstaltet, möchte ich Sie, euch oder nicht zutreffendes bitte streichen, begrüßen. Bevor ich mit dem Vortrag beginne, mit dem schönen Thema Erich Mühsam, ein Leben für die Revolution, das war eigentlich ein Arbeitstitel, als Arbeitstitel gedacht, nicht als endgültiger Titel, aber vielleicht kommt ein bisschen was rüber in meinem Vortrag über die revolutionäre Gesinnung und die revolutionäre Tätigkeit von Erich Mühsam, den ja bekanntlich die Nazis ermordet haben. Da, bevor ich also anfange, noch ein paar kleine Dinge. Mein Name ist Hannes Schmidt, mein Name ist eigentlich auf den Plakaten und den Flyern schon hinreichend bekannt. Auch verschiedene Leute vielleicht, wer hier anwesend ist und mich noch aus den 60er und 70er Jahren kennt, weiß dann auch, wie so meine Gesinnung ist. Wohnen tue ich in Ludwigshafen, was mich allerdings ein bisschen verdrießt, weil ich scheine dort wahrscheinlich der einzige Anarchist zu sein. Früher gab es dort eine wesentlich bessere Tradition. So, hinweisen möchte ich mal auf unseren Infotisch da hinten von der Anarchistischen Föderation Rhein-Neckar-Pfalz, abgekürzt AFRNP. Dann noch ein Hinweis, am 1. März um 16 Uhr, ich glaube ab Hauptbahnhof Heidelberg, wird eine Demonstration laufen aus Anlass der Tagung der europäischen oder der EU-Bildungsminister. Dürfte wahrscheinlich auch etwas lustig werden, die Demonstration. Dann noch eine andere Sache, das haben wir bei jeder Veranstaltung so gemacht. Wir haben hier eine Liste. Wer interessiert ist an weiteren Veranstaltungen, die wir irgendwann einmal wieder machen werden von der AGM, bitte dann die E-Mail-Adresse eintragen. Nur die E-Mail-Adresse, Privatadressen brauchen wir nicht. Also so neugierig sind wir auch wieder nicht. Dann noch eine andere Sache. Wir haben da so ein Glas, da ist schon irgendwas drin. Da sollten Spenden reinkommen, weil wir immens viel Ausgaben hatten für unsere Veranstaltungsreihe und wir haben da immer noch welche. Das also mal zu dem, das kann also wie gesagt so gemütlich alles rumgehen. Und was mit diesen, nicht dass jemand meint, also wenn die Spenden da alle drin sind, dass ich das nachher kassiere, um ein Bier zu bezahlen. Ne? Also ich habe gerade vorhin meine Kröte zusammengezählt, es langt also immer noch. Ne? Hätte es nicht gelangt, dann hätte ich jemanden angepumpt. Und dazu mal ein ganz kleines Gedicht. Setz mich mal wieder, sonst stehe ich die ganze Zeit. Und also wie gesagt, ein kleines Gedichtchen dazu, zu der Pumperei. Der Vater zu dem Sohne spricht, zum Herz- und Seelengleichgewicht, zur inneren Zufriedenheit und äußerer Behaglichkeit und zur geregelten Verdauung bedarf es einer Weltanschauung. Mein Sohn, du bist nun alt genug, das Leben macht den Menschen klug. Die Klugheit macht den Menschen reich, der Reichtum macht uns Herrschern gleich. Und Herrschen juckt uns in den Knöcheln, vom Kindesbein bis zum Verröcheln. Und sprichst du, Vater, es ist schwer, wo nehme ich Geld und Reichtum her? So merk, sei deines nächsten Gast, pump von ihm, was du nötig hast. Sei selbst sein letzter Kerzenstumpen, besinn dich nicht, auch den zu pumpen. Vom Pumpen lebt die ganze Welt, Glück ist und Ruhm auf Pump gestellt. Der Reiche pumpt den Armen aus, vom Pumpen auch lebt noch die Laus. Und drängst du dich nicht früh zur Grippe, das Fell zieht man dir vom Gerippe. Drum pumpt mein Sohn und pumpe dreist. Pump anderer Ehr, pump anderer Geist. Was andere schufen, nenne dein. Was andere haben, steck dir ein. Greif zu, Gott wird dir's lohnen. Hoch wirst du ob der Menschheit drohnen. Das Gedicht ist von Erich Mühsam, mit dem er 1909 die bürgerliche Erziehung aufs Korn genommen hat. Und es gibt eine ganze Reihe solcher Spottgedichte aus der Feder Erich Mühsams. Sein wohl bis heute bekanntestes ist Der Revoluzzer, ein Spottlied, das er 1907 der Sozialdemokratie gewidmet hat. Ich erspare mir, diesen Text vorzulesen. Der liegt bei uns am Infotisch aus, kann also mitgenommen werden. Das Lied vom Revoluzzer, dessen erste Textzeile lautet: War einmal ein Revoluzzer, im Zivil stand Lampenputzer, hat Erich Mühsam unter dem Eindruck der russischen Revolution von 1905 und der unmittelbare darauf von der Sozialdemokratie 1905 und 1906 geführten Massenstreikdebatte geschrieben. Auf ihrem Parteitag in Jena 1905 sprach sie sich für diese außerparlamentarische Aktion des Massenstreiks aus. Ein Jahr später kommen wir jetzt nach Mannheim. Da war wieder ein Parteitag 1906. Da hatte die Sozialdemokratie plötzlich mit Streiks nichts mehr am Hut. Schließlich stand für Anfang 1907 die Reichstagswahl an. Und da wollte die SPD natürlich nicht nach Revolution riechen. Mühsam selbst nutzte diesen Wahlkampf zu Agitationsreden in sozialdemokratischen Versammlungen. Ihm ging es dabei darum, festzuhalten, dass einzelne anarchistische Gewaltakte sich aus der bloßen Existenz des Staates und seiner unterdrückerischen und ausbeuterischen Ausdrucksformen wie Kapitalismus, Militarismus und Justiz heraus erklären ließen und sich damit eine Rechtfertigung solcher Gewaltakte von selbst ergäbe. Mühsam sah in der bedingungslosen Gegnerschaft der Besitzlosen gegen die Besitzenden die einzige Möglichkeit, überhaupt zu allgemeiner Freiheit zu gelangen. Darum lehnte er, wie er in einem Brief in jenem Jahr 1907 an den liberalen Journalisten Maximilian Harden schrieb, jede Beteiligung an der Verwaltung der gültigen Herrschaftsorgane ab, weil diese im Widerspruch zum Klassenkampf steht und damit notgedrungen zu Konzessionen führt und so reformierend, das heißt festigend auf die bekannten Zustände einwirkt. Kleinen Moment. Weiter schrieb er in diesem Brief, ich zitiere, ein wichtiges Verwaltungsorgan des herrschenden Staates ist das Parlament. Deshalb dünkt mich die Beteiligung am parlamentarischen Leben unvereinbar mit dem sozialistischen System des Klassenkampfes, dessen Machtmittel allein in der Möglichkeit liegt, den Feind wirtschaftlich zu schwächen. Das geschieht am wirksamsten durch den Streik, durch die direkte Erzwingung wirtschaftlicher Förderung des Arbeiters. Diese Ansicht vertrete ich mit Vorliebe der Sozialdemokratie gegenüber, deren Geschichte ein stetig vermehrtes Konzessionieren und Paktieren ist. Er berichtet dann weiter, Hans-Erich Mühsam berichtet dann weiter, dass er auf einer SPD-Veranstaltung das antirevolutionäre Verhalten der Sozialdemokraten ausführlich kritisiert und darauf hingewiesen habe, dass die von der SPD seit fast 40 Jahren geübte Praxis, sich in den Reichstag wählen zu lassen zur Erlangung des Sozialismus, nicht das geringste beigetragen habe. In diesem Zusammenhang möchte ich an eine Parole erinnern, die in den 60er Jahren in der APO als Kritik an SPD und Gewerkschaften gängig war. Die Parole hieß, Reformismus ist kein Schritt zum Sozialismus. In seinem Lied vom Revoluzzer, der darin vorkommende Begriff Revoluzzer stammt übrigens von Mühsam selbst, ist also eine mühsamsche Wortschöpfung, er zieht also in diesem Lied eine Parallele zur Revolution von 1848, wo man Gaslaternen herausgerupft hatte, um sie einer neuen Bestimmung, nämlich dem Barrikadenbau, zuzuführen. Zudem weist er der Sozialdemokratie mit dem Bild des Lampenputzers ihre Ordnungsfunktion durch die Parlamentiererei in der kapitalistischen Gesellschaft nach. Schließlich war ein Lampenputzer ein bezahlter Mann des Ordnungssystems. Um dies etwas zu verdeutlichen, hier ein kleiner Exkurs in die Geschichte der Straßenbeleuchtung. Berlin gilt als die erste Stadt überhaupt, die schon Ende des 17. Jahrhunderts, so etwa 1680 rum etwa war das, eine solche Straßenbeleuchtung hatte. Es waren zuerst Öllampen, die die Bürger der Stadt freiwillig aufstellen, unterhalten, warten und mit Öl versorgen sollten. Das taten die Berliner Einwohner aber nicht. sodass der preußische König auf eigene Rechnung die Lampen aufstellen und durch bezahlte Lampenversorger, wie die hießen, in Betrieb halten lassen musste. Aber die Aufgaben dieser Lampenversorger waren weiter gefasst, als nur die Lampen zu putzen und mit Öl zu versorgen. Ab 1803 bekamen sie auch hilfspolizeiliche Ordnungsfunktionen. 1826 wurde sogar auf königliche Weisung eine Erleuchtungsinvalidenkompanie aus 60 Kriegsinvaliden rekrutiert. In dieser Zeit erhielt Berlin die erste Gasbeleuchtung, die wesentlich heller war als die bisherigen Ölfunzeln und nachts das Eingreifen der polizeilichen bzw. hilfspolizeilichen Kräfte verbesserte. Nach Berlin hat dann die Gasbeleuchtung just in den Jahren zwischen 1830 und 1848 ihren Siegeszug in Europa angetreten, während sich mehrere Revolutionen ereigneten. Dabei wurden die Gaslaternen häufig zerstört und zum Barrikadenbau benutzt. Sie scheinen dazu wahrscheinlich sehr gut geeignet gewesen zu sein. Was Wunder also, wenn Erich Mühsam seinen sozialdemokratischen Lampenputzer, der auch noch etwas mitrevolutionieren wollte, darob in der 5. und 6. Strophe jammern ließ, ich zitiere, aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses gute Leuchtelichts, bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihnen das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lasst die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Wie das dann weitergeht, ist in dem Lied auch drin. Der gute Lampenputzer wurde dann ausgelacht. Weitere Lampen wurden herausgerissen. Der Lampenputzer ging dann heim, um ein Buch zu schreiben, wie man eine Revolution macht, ohne die bestehende Ordnung anzutasten. Oder wie es in den letzten Verszeilen heißt, wie man revolutzt und dabei noch Lampen putzt. Das Lied war eines der erfolgreichsten Lieder Erich Mühsams. Es verbreitete sich sehr schnell unter Kabarettisten. Es gehörte beispielsweise zum Programm des Münchner Kabarets Die Elf Scharfrichter, wo Erich Mühsam selbst eine Zeit lang mitgewirkt hat, oder das Kabarett Voltaire, des aus Pirmasens stammenden Dadaisten Hugo Ball, dessen spätere aus Flensburg stammende Frau Emmy Hennings einmal Erich Mühsams Geliebte war. Sie gehörte übrigens auch zu denjenigen, die sich später leider vergeblich um die Freilassung Mühsams aus dem KZ bemüht hatten. Wirklich populär wurde das Lied in der Arbeiterbewegung durch den berühmten Sänger Ernst Busch. Wer mal so Lieder gehört hat von Ernst Busch, ne, Spanisch Bürgerkrieg, Mama Mia und so Zeugs, ne, oder Spaniens Himmel breiten seine Sterne aus, der kann sich ungefähr dann vorstellen, dass Ernst Busch sehr populär war damals in der Arbeiterbewegung. In den 60er Jahren war dieses Lied auch eine Art Protestsong und auch der sich der linksliberalen Studenten- und Jugendbewegung anbietende DKB-Barde, die das Übergriff klampfte, ist herunter. Heute ist es auf verschiedenen CDs verschiedener libertärer Interpreten zu hören. Auch jene Weltverbesserer, die das Glück der Menschheit damit zu erreichen gedachten, dass die Ernährung auf ausschließlich pflanzliche Kost und alkoholfreiem Trinken beruhen sollte, traf Erich Mühsams Spöttelei. Ihnen zu Ehren schrieb er in seiner Broschüre Ascona das Lied der Vegetarier, ein alkoholfreies Trinklied. Mühsam besaß einen vorzüglichen Humor, der in seinen Witzen, Schwenken und in vielen seiner Gedichte zum Tragen kam. Aber dahinter steckte immer ein sehr tiefer Sinn. Natürlich blieben auch jene nicht von seinen Satiren verschont, mit denen er persönlichen Umgang pflegte. Dabei schloss er auch seine eigene Person nicht aus. So verfasste er 1903, also ich gehe nicht chronologisch vor, das hat man schon gemerkt. Einmal kommt das Jahr 1906, dann kommt das Jahr 1907, dann kommt das Jahr 1909, jetzt kommt 1903 wieder. Also 1903 verfasste er für die Berliner Illustrierte Zeitung eine scherzhafte Betrachtung über die Berliner Bohème. Darin kommt er selber vor, nicht namentlich, sondern lediglich unter der Bezeichnung der Dichter. Die darin gegebenen Milieuschilderungen sind von Mühsam selbst Erlebtes. Ich greife zwei Stellen heraus, in denen er seine eigene Dichtkunst auf die Schippe nimmt. Da muss man natürlich zunächst wissen, dass Mühsam stets unter chronischem Geldmangel litt. Also pumpte er sich immer mal wieder Geld. In der Betrachtung über die Bohème lesen wir, dass er einen Freund, Dichter wie er selber auch war, um einen Taler anging. Mühsam schildert also diese Begebenheit. Ich zitiere jetzt: Sagen Sie mal, lieber Freund, können Sie mir nicht einen Taler pumpen? Gelingt der Pump, dann muss das Opfer unweigerlich mit in ein Lokal, den Taler klein zu machen. Aber damit nicht genug. Der unglückliche Dichtersmensch, Anmerkung von mir, das war Erich Mühsam, der sich für ein verkanntes Genie hält und entsetzliche Karlauer macht, liest dem Armen gegenüber seine Schüttelreime vor. Dann lässt er den anderen trotz des Talers das Genossene zahlen und geht weiter auf Fang aus. Gehen wir also mal mit. Zitat Ende. Dann folgen jetzt dann weitere Begegnungen unterwegs, die ich halt mal überspringe, sonst ufert das ziemlich aus. Irgendwann kommt dann Mühsam bei sich zu Hause an. Und hier lesen wir jetzt weiter. Der Dichter steigt die vier Treppen des Hinterhauses hinauf und schließt auf. Die Wirtin kommt ihm geheimnisvoll entgegen. Seien Sie hübsch leise, ein Herr ist da, der nicht gestört sein will. Der Mieter betritt seine Bude, er geht an den Schreibtisch, findet, dass seine sämtlichen Briefschaften durchwühlt sind. An der Erde liegen Manuskripte, Bücher, Löschblätter. Vom Bett aus hört man ein gedehntes Gähnen. Mahlzeit, du nimmst es wohl nicht übel. Ich bin nämlich exmittiert, also das heißt, er ist aus der Wohnung geflogen, der Begriff, und möchte inzwischen bei dir kampieren. Ein Maler ist's, der den Freund solchermaßen begrüßt. Er hat seine Kleider auf den Boden geworfen und sich im Bett des anderen gemütlich eingerichtet. Naja, sagt er, wenn du dich ordentlich benimmst, hör mal meine neuesten Schüttelreime. Um Gottes Willen, Kerl, ich hab von Montag auf Mittwoch durchgebummelt. Lass mich bloß schlafen. Naja, wirst schon dabei einschlafen. Und nun ergießt sich eine Lawine scheußlicher Dichtkunst auf den armen Obdachlosen. Soweit Mühsam über seine eigene Kunst des Dichtens. Dabei war er ein Meister der Schüttelreimerei. Fleißige Germanisten und Germanistinnen haben in den letzten Jahren rund 150 überall verstreute mühsamische Schüttelreime zusammengetragen. Und ich gehe davon aus, dass die Zahl sich mit der Zeit noch vermehren wird. Der Schüttelreim ist eine besondere Art der Dichtkunst, bei der in der nächsten oder übernächsten Verszeile Konsonanten oder Wortsilben vertauscht werden. Das geht dann etwa so. Im Zoo, da war eine Klapperschlange, deren Klapper immer schlapper klang. Das stammt aber nicht von Mühsam, sondern ist neueren Datums, meines Wissens von jemandem, der seit ein paar Jahren in Biergärten und Kneipen Vorträge über Erich Mühsam hält. Mühsam war sich wohl bewusst, dass seine Reimerei keinesfalls entsetzlich oder scheußlich war. Vielmehr zählt er sich mit Fug und Recht zu den besten Schriftstellern seiner Zeit. So schüttelte er auf einer an einen ihm befreundeten Akademiker adressierten Postkarte: Von allen Dichtern ließ am meisten, die so viel wie Erich Mühsam leisten. In einem an die Öffentlichkeit gerichteten Protest 1912 gegen die Verlage, die ihn boykottierten, bezeichnete er sich selbst als ehrgeizigen Dichter und protestierte, jetzt zitiere ich, gegen das Verfahren der Unterdrückung und Knebelung, dessen Opfer seit geraumer Zeit meine Person und meine Kunst ist. Meine Arbeiten fanden früher durch die auf Kunst und Satire gestellten Zeitschriften in Deutschland alle Verbreitung, die ein Autor seinem Werk nur wünschen kann. Meine Verse wurden gern und oft gedruckt, und ich schließe daraus, dass sie gern und von vielen gelesen wurden. Das ist plötzlich anders geworden. Seit einem Jahr ist mir die Möglichkeit abgeschnitten, meinen Namen in den großen Zeitschriften, denen die Übermittlung guter Gedichte obliegen, gedruckt zu sehen. Die Redaktionen haben mir mit einem Schlag in schweigender Übereinstimmung und nach allen Regeln des Boykotts die öffentliche Tribüne gesperrt. Zitat Ende. Was war da passiert? Erich Mühsam gab in seinem öffentlichen Protest, der 1912 in nur ganz, ganz wenigen Literaturzeitungen veröffentlicht wurde, selber die Antwort. Im Herbst 1909 wurde er wegen des Verdachts der Geheimbündelei und Verschwörung verhaftet, lange Monate in Untersuchungshaft gehalten und dann angeklagt. In der Hauptverhandlung im Sommer des Jahres 1912 wurde er schließlich doch freigesprochen. Der Anlass, der zu dem Prozess geführt hat, war ein Jux, den sich ein 18-Jähriger erlaubte. Der junge Mann war bei Bauarbeiten am Königssee beschäftigt und ließ dort einige Zündkapseln mitgehen. Eine davon brachte er vor einem vornehmen Café am Münchner Marienplatz zur Detonation. Er wurde verhaftet und sagte im polizeilichen Verhör aus, dass er in einem Lokal verkehre, wo man ihm etwas über einen gewissen Mühsam erzählt habe, der dieses Lokal ebenfalls besuche. Die Hüter der bayerischen Ordnung schlossen hieraus natürlich messerscharf, dass der junge Mann nur von Mühsam zur Tat angestiftet worden sein konnte. In dem besagten Lokal versuchte nämlich Mühsam, das Superproletariat, von den Marxisten verächtlich Lumpenproletariat genannt, zu revolutionieren. Zum Zweck der Revolutionierung der Marginalisierten gründete er 1909 die Gruppe Tat. Die Agitationsversuche geschahen in der Regel in Form von Abendveranstaltungen, zu denen Prostituierte, kleine Taschendiebe, sogenannte Kunden, also Landstreicher, Stadtstreicher, also Vagabunden, und sonstige gestrandete Existenzen eingeladen waren. Irgendwann aber stellte die Gruppe Tat diese Art von Veranstaltungen ein, weil sich die Klientel als nicht sehr empfänglich für revolutionäres Gedankengut erwies und nur wegen des Freibieres kam, das meistens Erich Mühsam auch noch selbst aus seiner eigenen Tasche gezahlt hat. In dem anhängenden Gerichtsverfahren wurde Erich Mühsam vom Münchner Justizrat Max Bernstein anwaltlich vertreten. Über dessen Verhandlungsgeschick schrieb Erich Mühsam, Zitat: Als er den Tatbestand ausgiebig geprüft hatte, meinte er: Ja, schauen Sie, Herr Mühsam, in der Sache gibt es nur zweierlei, Freispruch oder Höchststraf. Dann wollen wir doch lieber auf Freispruch raus, antwortete ich. Bernstein schmunzelte: Ich denke halt auch. Und nach fünftägiger fabelhafter Verhandlung meines Verteidigers vor Gericht wurde ich dann eben freigesprochen. Zitat Ende. Mühsam sagte den Redaktionen, die ihn boykottiert haben, eindeutig ins Gesicht, dass sie ihn nicht wegen minderwertiger Dichtung ächteten, sondern wegen seiner Gesinnung. Zudem darf wohl angenommen werden, dass hinter diesem Boykott die Absicht der Justiz stand, ihn mundtot zu machen. Schließlich wurde Mühsam schon geraume Zeit vor dieser besagten Verhaftung vom Münchner Polizeipräsidenten gedroht, dass sie ihn schon noch kriegen würden. Nun waren Mühsams Gedichte und Satiren plötzlich zur Veröffentlichung ungeeignet. Manche Redaktionen sprachen sogar von gewissen Gerüchten, die eine Veröffentlichung verböten. 1931 griff er das Problem, warum seine Arbeiten kaum noch gedruckt werden, wieder auf. In einem Aufsatz, betitelt mit Über unveröffentlichte Werke, resümierte er, Zitat: Wer in Dichtung und Prosa außer der Reihe tanzt, wessen Sinnesart sich nicht von einer nicht mehr wirklichen Vergangenheit trennen kann oder zu weit in eine noch nicht wirkliche Zukunft vorauseilt, muss sich gefallen lassen, dass er unter dem Huf einer auf ihren unerbittlichen Mechanismus sehr stolzen Gegenwart zertrampelt wird. Zitat Ende. In dem gleichen Aufsatz stellte er fest, dass offenbar kein Bedarf mehr bestünde an seinen kulturpolitischen, gesellschaftskritischen oder auch rein literarischen Aufsätzen, die seiner freiheitlichen Gesinnung entsprossen. Auch seine alten Bücher würden nicht mehr neu aufgelegt. Nun wissen wir ja, dass Erich Mühsam, nachdem er seinen auf Druck des Vaters erlernten Apothekerberuf an den Nagel gehängt hat, ausschließlich von seinem literarischen Schaffen lebte, was ihm keineswegs immer leicht war. Er publizierte in vielen großen Tages- und Wochenzeitungen, in Satireblättern und fortschrittlichen Literaturmagazinen wie Die Weltbühne, Simplicissimus, Fackel, Aktion, Ulk. Zudem schrieb er Bühnenstücke, die trotz ihres überaus gesellschaftskritischen Hintergrundes starken Anklang beim Publikum fanden und positive Kritiken erhielten, sofern die Theaterdirektoren die Freiheit und den Mut aufbrachten, sie zur Aufführung kommen zu lassen. Er erkannte ganz klar, dass er von seiner Schriftstellerei hätte gut leben können, wenn er sich, wie er in dem erwähnten Aufsatz über unveröffentlichte Werke anmerkte, zu folgendem entschlossen hätte. Zitat: Der finanzielle Ertrag, den ich aus meinen Büchern erziele, erreicht im Jahr noch nicht den monatlichen Lohn eines durchschnittlich bezahlten Arbeiters. Die einzige Bedingung, unter der ich meine Geschäfte heben könnte, nämlich meine Arbeit zugunsten und zugleich in den Dienst von Parteigeschäften zu stellen, werde ich aber nicht erfüllen. Sein literarisches Schaffen war nur Teil seiner in linken und fortschrittlichen Bewegungen der Weimarer Republik entfalteten Aktivitäten. Sehr am Herzen lag ihm die anarchistische Propaganda. Trotzdem war er kein knochentrockener Agitator. Sehr früh schon begann er seinen Kampf gegen den Militarismus und die nicht zu übersehenden Kriegsvorbereitungen des Deutschen Reiches. Er machte lange vor dem Kriegsbeginn von 1914 immer wieder Anläufe, eine Breite an die Kriegsbewegung aufzubauen. Während der Kriegszeit von 1914 bis 1918 versuchte er immer wieder, durch direkte politische Aktionen zur revolutionären Beendigung des Krieges aufzurufen. Das hatte natürlich Folgen. 1915 wurde er wegen Verstoßes gegen das politische Betätigungsverbot, wegen der Weigerung, sich am Vaterländischen Hilfsdienst zu beteiligen und wegen Militär- und Kriegsdienstverweigerung zu 6 Monaten Festungshaft verurteilt. Zwischen 1916 und 1918 organisierte er Protestmärsche, Kundgebungen und Streiks gegen die Fortführung des Krieges. Als es im Januar 1918 mit dem Streik der Rüstungs- und Munitionsarbeiter in ganz Deutschland zu einem ersten Massenkampf gegen den Krieg kam, war Mühsam sofort zur Stelle. Hierüber berichtet später Zenzel Mühsam, geborene Elfinger, mit der er seit 1915 verehelicht war. Zitat: Arbeiter der Münchner Gruppwerke stürmten morgens in unsere Wohnung und holten Mühsam aus dem Bett mit dem Verlangen: Erich, sprichst du in der Fabrik für den Streik? Erich folgte freudig dem Ruf der Arbeiter. Er war stolz auf das Vertrauen. Zitat Ende. Der Streik brach allerdings kurze Zeit später zusammen. Erich Mühsam wurde verhaftet und im bayerischen Traunstein interniert. Dort konnte er sich zwar weitgehend frei bewegen, musste sich aber 5-mal am Tag namentlich in ein Lagerbuch eintragen. In Traunstein befand sich ein Internierungslager für Kriegsgegner sowie für Studenten, die aus sogenannten Feindstaaten stammten und zu Kriegsbeginn das Pech hatten, an irgendeiner deutschen Hochschule zu studieren. Das Lager war vom Militär streng bewacht. Mühsam wurde gerade rechtzeitig vor der Revolution am 5. November 1918 wieder aus seiner Traunsteiner Internierung entlassen. Noch am gleichen Tag sprach er in München bei einer Massenversammlung gegen die Fortführung des Krieges. Die Begeisterung der Menschenmenge für die Worte Mühsams war groß. 2 Tage später kam es in München zu einer revolutionären Erhebung. In großer Demonstration zogen die Menschen vor die Kasernen und verbrüderten sich mit den Soldaten. Vor der Kaserne in der Türkenstraße, in der das Leibregiment des Königs lag, sprach Erich Mühsam. Mit Begeisterung verließ dann des Königs Leibregiment das Quartier und marschierte mit den Massen durch die Stadt zu anderen Kasernen, wo wiederum Erich Mühsam zu den Soldaten sprach. Auch dort kam es zur Fraternisierung mit den Soldaten. Binnen 2 Tage war die Revolution da und einen Tag später, am 8. November 1918, hatte sie gesiegt. Bayern war Republik geworden und all dies ohne Blutvergießen. Ministerpräsident Bayerns wurde der unabhängige Sozialdemokrat Kurt Eisner. Ab hier wäre nun die Frage erlaubt: Und was hat dann das alles mit Monnem zu tun? Es hat. In Mannheim lebte damals ein gewisser Moritz Lederer, von Geburt Jude, wie Erich Mühsam auch, der 1878 in Berlin geboren wurde und in Lübeck aufgewachsen war. Dieser Lederer, 10 Jahre später, 1888, in Mannheim geboren und Sohn eines Schriftenmalers, schaffte er es bis zum Fabrikanten. Er besaß ein florierendes Unternehmen, in dem Säcke und Putztücher hergestellt wurden. Im Ersten Weltkrieg war er Frontsoldat. Durch seine Kriegserlebnisse geprägt wurde er zum Revolutionär. Schon seine Frontbriefe an seine Frau deuteten dies an. Lederer gab mit Kriegsende hier in Mannheim eine eigene aperiodische Zeitschrift, das heißt also eine Zeitschrift, die nicht regelmäßig erschienen ist, sondern nach Gustus, nach Laune, wenn was angestanden hat. Gab also eine Zeitschrift heraus mit dem Titel Der Revolutionär. Für diese Zeitschrift konnte der Säckefabrikant mit literarischen Ambitionen auch Erich Mühsam als Mitarbeiter gewinnen. Lederer unterstützte Mühsams Aktivitäten finanziell. So entwickelte sich zwischen beiden eine freundschaftliche Beziehung, was dazu führte, dass Mühsam hin und wieder bei ihm in dessen geräumiger Wohnung in der Augustanlage 9 zu Besuch war. So auch am 21. Februar 1919. Am Abend dieses Tages sprach Erich Mühsam im Rosengarten. Ich zitiere aus einem Bericht über diese Veranstaltung. Der linksbürgerliche Publizist und Lyriker Mühsam war aus München nach Mannheim gekommen und hatte die über 6000 Arbeiter, die sich im Rosengarten versammelt hatten, aufgefordert, die verräterische Politik der bürgerlichen Landesregierung Badens nicht länger zu dulden und endlich radikale Maßnahmen zu ergreifen. Zitat Ende. Niedergeschrieben findet sich dieser Bericht in dem autobiografischen Buch Mannheim, Madrid, Moskau, Erlebtes aus 3 Jahrzehnten des Heinz Hoffmann, ein gebürtiger Mannheimer. Das Buch erschien 1981 in Ostberlin. Heinz Hoffmann, dessen eigentlicher Vorname Karl-Heinz war, saß zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches im ZK der SED und war DDR-Verteidigungsminister. Von daher erklärt sich auch, dass Erich Mühsam hier als linksbürgerlich bezeichnet wird, weil nach marxistisch-leninistischer Doktrin alle Anarchisten grundsätzlich als bürgerlich zu gelten haben. Im Gegensatz zu Marx, Engels und Lenin, die geborenen Proletarier, die man allerdings in keinem Bergwerk und in keiner Fabrik hat malochen sehen. Mühsam selber hat seine bürgerliche Abkunft nie geleugnet. An jenem 21. Februar 1919, an welchem Mühsam in Mannheim sprach, Heinz Hoffmann war damals gerade 8 Jahre alt und vermutlich nicht unter den Zuhörern, wurde in München Kurt Eisner auf offener Straße von einem rechtsradikalen Studenten, der später zum Direktor der Lufthansa avancierte, erschossen. Die Kunde von diesem Verbrechen erreichte Mühsam, der Mitglied des Münchner Revolutionären Arbeiterrates war, in Mannheim am darauffolgenden 22. Februar, also praktisch heute, ne, sozusagen. Mühsam eilte sofort nach München zurück. Moritz Lederer soll ihm dazu Fahrzeug und Chauffeur zur Verfügung gestellt haben. Ob dies tatsächlich so gewesen war, kann ich nicht beurteilen, ausschließen will ich es aber auch nicht. In Mannheim kam es zu einer Revolte mit heftigen Straßenkämpfen, während dieser das Polizeigefängnis in den Quadraten gestürmt und in Brand gesteckt wurde. Behördliche Akten wurden auf die Straße geschmissen und den Flammen übergeben. Eine süddeutsche Räterepublik ausgerufen und das Verlagsgebäude der sozialdemokratischen Zeitung Volksstimme von Arbeitern besetzt. Es ist eine Legende, die sich immer noch hartnäckig hält, dass Erich Mühsam die Mannheimer Räterepublik ausgerufen hätte. An ihre Ausrufung haben sich Vertreter der USPD, der noch sehr kleinen KPD und der Syndikalisten beteiligt. Diese Namen sind aktenkundig, einen Moritz Lederer oder einen Erich Mühsam sucht man darunter vergeblich. Die ausrufende Räterepublik wurde noch am gleichen Tag von den Beteiligten nach Verhandlungen mit der badischen Regierung, die am Neckarauer Übergang zur Niederschlagung der Revolte bereits Truppen zusammengezogen hatte, wieder rückgängig gemacht. Die sozialdemokratische Volksstimme, deren Chefredakteur ein gewisser Heinrich Habhuter war, erhob natürlich danach sofort ihr denunziatorisches Geschrei gegen die intellektuellen Urheber der Revolte, namentlich gegen den von diesem Blatt als Kaffeehausliteraten bezeichneten Erich Mühsam gegen den Herausgeber des Revolutionär, Moritz Lederer, und die Veranstalter des Vortrags von Erich Mühsam im Rosengarten. Lederer kommentierte im März 1919 in seinem Revolutionär sehr bissig diesen Artikel, weshalb die SPD gegen ihn einen Beleidigungsprozess anstrengte, dessen Verlauf der Revolutionär später dokumentierte. Mühsam war also inzwischen wieder in München und beteiligte sich maßgeblich am Aufbau der Bayerischen Räterepublik, den die KPD sabotierte. Ich erspare mir hier den Ausflug in die komplette Geschichte dieser Räterepublik, die am 7. April 1919 ausgerufen wurde. Nur so viel. Der SPDler Johannes Hoffmann, Schullehrer aus der Pfalz, die seit 1816 zu Bayern gehörte, wurde Eisners Nachfolger als Ministerpräsident. Er und sein Kabinett suchten nach Ausrufung der Räterepublik das Weide und setzten sich nach Bamberg ab, von wo aus er mit Unterstützung der Reichswehr und mit Hilfe konterrevolutionärer, nationalistisch ausgerichteter Freikorps die Zerschlagung der Räterepublik vorbereitete. Am 13. April führte ein Rechtsputz zum Sturz der ersten Münchner Rätedemokratie. Mühsam und 12 Räterevolutionäre wurden verhaftet, Mühsam ins nordbayerische Zuchthaus Ebrach verbracht. Der Putsch gegen die Räterepublik konnte noch am gleichen Tag, an dem er begonnen hatte, niedergeschlagen werden. Mühsam blieb aber weiterhin hinter Gittern. Im Juli 1919 verurteilte ihn ein Standgericht zu 15 Jahren Festungshaft. Der während der Kämpfe gegen den erwähnten Putsch erfolgte Geiselmord vom 19. April 1919 in München wurde ihm nicht angelastet. Ist ja logisch, er war ja im Knast gesessen, ne? Konnte also nicht damit zu tun haben. Auch wurde ihm bescheinigt, dass sein Handeln in keiner Weise ehrlos gewesen war. Zunächst kam er ins Gefängnis Ansbach, dann in die Festung Niederschönenfeld. Über die Haftbedingungen, die dort herrschten, haben wir durch die Briefe Erich Mühsams an den sozialdemokratischen Justizminister der Weimarer Republik, Gustav Radbruch, Mühsams Schulkamerad und Blutsfreund aus Lübecker Zeiten, sowie aus seinen Darstellungen in seiner von 1926 bis 1931 erschienenen anarchistischen Zeitung Fanal hinreichend Kenntnis. Der Nachlass Gustav Radbruchs ist in der Heidelberger Universitätsbibliothek archiviert. Ich denke, vielleicht erbarmt sich mal ein junger Jurist für eine Examensarbeit, diesen speziellen Briefwechsel zu bearbeiten. Machen wir aus Erich Mühsams Kerkerzelle wieder einen kleinen Sprung zurück nach Mannheim. Im März 1921 wurde in Mannheim sein in nur kurzer Zeit vorher in der Festungshaft entstandenes Drama Judas vor 5000 Menschen aufgeführt. Mühsam verarbeitet darin seine eigenen Revolutionserfahrungen. Er behandelte szenisch die Massenstreiks am Ende des Ersten Weltkriegs, die verschiedenen Fraktionen der Arbeiterbewegung und ihrer Gegner. Ermöglicht wurde diese Aufführung durch Moritz Lederer, auf dessen Engagement hin sich eigens für diese Aufführung ein Ensemble bildeten, dem auch die bekannte Schauspielerin Helene Weigel aus Frankfurt-Main angehörte. Eine wohlwollende Besprechung dieses Stückes fand sich nach der Aufführung sogar im KPD-Organ Rote Fahne. Von den 15 Jahren, zu denen Mühsam verdottert worden war, verbüßte er fast 6 Jahre, bis er am 20. Dezember 1924 wieder freikam. Wo das Herz der Justiz der Weimarer Republik tatsächlich schlug, zeigt sich am Beispiel eines anderen Gefangenen, der 1923 in München zu putschen versuchte. Er wurde 1924 zu 5 Jahren Haft verurteilt, von denen er jedoch nur wenige Monate in Landsberg am Lech abzusitzen brauchte und am selben Tag wie Erich Mühsam aufgrund einer Amnestie entlassen wurde. Dieser Gefangene war Adolf Hitler, dem die Amnestierung eigentlich galt. Mühsams gleichzeitige Entlassung war nur das demokratische Feigenblatt dazu. Im Gegensatz zu den Revolutionären von 1919 war Hitler Ehrenhäftling der Weimarer Republik und konnte als solcher nach Belieben Besuche empfangen, die Festungsanstalt jederzeit zu ausgedehnten Spaziergängen Autofahrten und zur Teilnahme an Jagden verlassen. Dagegen war Erich Mühsams Gesundheitszustand, als er die Festungshaft verließ, katastrophal. Am Abend des 22. Dezember 1924 traf er mit seiner Frau per Zug im Anhalter Bahnhof in Berlin-Kreuzberg ein, begrüßt von einer riesigen Menschenmenge, die den Bahnsteig und den Bahnhofsvorplatz bevölkerte. Dem Bericht der Kreuzberger Kriminalpolizei zufolge haben die Revolutionäre nach Betreten des Bahnhofs allesamt Bahnsteigkarten gelöst. Sollte Lenin doch recht behalten haben, als er Jahre zuvor spottete, die Deutschen würden erst Bahnsteigkarten kaufen, bevor sie Revolution machen? Über die Begrüßung gibt es verschiedene Berichte von Beteiligten. Denen zufolge wurde Mühsam auf Schultern aus dem Bahnhofsgebäude getragen, vor dem er dann zur anwesenden Menschenmenge sprach, die die Polizei zuvor mit Knüppelschlägen auseinanderzutreiben versuchte. Sofort wurde er wieder aktiv und versuchte dort anzuknüpfen, wo er seine revolutionäre Tätigkeit und Propaganda erzwungenermaßen abbrechen musste. Doch viele seiner einstigen Mitstreiter und Mitstreiterinnen haben Anarchismus und revolutionäre Tätigkeit abgeschworen, wohl infolge wirtschaftlicher Besserung in den goldenen Zwanzigern, waren verbürgert, bestenfalls zur KPD oder Sozialdemokratie übergelaufen. Diese wollte Mühsam wiedergewinnen. Ihnen galt ein Gedicht, dessen erste Verszeile sich wie ein Hilfeschrei eines Resignierten ausnimmt. Wo seid ihr nur Genossen meiner Zeit? Mühsam hatte aber nicht resigniert. Er ging daran, sich für die Freilassung seiner Mithäftlinge einzusetzen. 1925 unternahm er deshalb für die Rote Hilfe Deutschlands eine Vortragsreise, sammelte Unterstützungsgelder, veranstaltete Protestkundgebungen und sprach auf Demonstrationen zugunsten politischer, nicht amnestierter Gefangener. Wegen dieser Aktivitäten schloss ihn die Föderation kommunistischer Anarchisten aus. Zugleich wurde er aber Mitbegründer und Wortführer einer neuen Organisation, die sich Anarchistische Vereinigung nannte und über das gesamte Deutsche Reich verteilt war. In deren Dienst stellte er auch seine von 1926 bis 1931 erschienene Zeitschrift Fanal. Diese Zeitschrift wurde 1931 mit Erscheinungsverbot belegt, knapp zwei Jahre vor dem Einsetzen des braunen Terrorregimes, vor dem Erich Mühsam schon sehr, sehr früh gewarnt hat. Er hat auch unter anderem auch gesagt, wenn die Nazis an die Macht kommen, wird das System, die Standgerichte und alles Mögliche noch wesentlich schlimmer. Und er hat es dann auch selbst am eigenen Leib erfahren müssen. Am 30. Januar 1933 wurde den Nazis im Reich die Macht übergeben. Im Folgemonat wurde der Reichstagsbrand inszeniert, um eine Handhabe für breit angelegten Terror gegen die Linke zu schaffen. Nur wenige Stunden danach, am 28. Februar 1933, früh um 5 Uhr, wurde Erich Mühsam von einem SA-Schlägertrupp verhaftet und zunächst in das Berliner Gefängnis Lehrderstraße verschleppt. Dann durchlief er unter schwersten Misshandlungen mehrere Nazi-Gefängnisse und Lager, bis er im Januar 1934 ins KZ Oranienburg, seiner letzten Leidensstation, verlegt wurde. Dort wurde er am 10. Juli 1934 von der SS umgebracht. Dieser Mord muss im Zusammenhang mit der Mordsache Ernst Röhm gesehen werden. In der Nacht des 30. Juni 1934 wurde auf Befehl Adolf Hitlers durch die SS die gesamte SA-Führung ermordet, ebenso eine ganze Reihe politischer Gefangener und Nationalliberaler, die ursprünglich mit der NSDAP sogar sympathisiert hatten. Ernst Röhm, Chef der SA und Hitlers bisheriger Vertrauter, war dem obersten Naziführer nicht mehr ganz geheuer. Deswegen musste er beseitigt werden. Nach dieser Nacht der langen Messer, das ist dieser Begriff stammt von den Nazis selbst, wurde die SA ihrer Funktion als militärischer Arm der sogenannten nationalen Revolution beraubt. Für die SS war die SA als Wachmannschaft der KZs nun zu unsicher geworden. Die SA könnte ja aus Rache heimlich Gefangene, die sie vorher tyrannisiert hatte, freilassen. So löste denn auch die SS die SA im KZ Oranienburg, wie in allen anderen KZs ebenfalls ab. Und das geschah zwei Tage vor Mühsams Ermordung. Für dessen Befreiung sich eine internationale Öffentlichkeit eingesetzt hatte. Der SS war durchaus bewusst, dass ein bestialisch gequälter, dann freigelassener Erich Mühsam ihrem Terrorregime immer noch hätte gefährlich werden können. Über die Qualen, die der schwer herzkranke, fast 60-jährige Mühsam bis seinem gewaltsamen Tod und auch seinen Widerstand in den Gefängnissen und auch im KZ gemacht hat, gibt es viele Berichte ehemaliger Mitgefangener. Beerdigt wurde Mühsam am 16. Juli 1934 auf dem Waldfriedhof Berlin-Dahlem. Der Friedhof liegt am Hüttenweg und da waren bei der Beerdigung nicht einmal ganze 20 Leute anwesend. Seine Frau war bereits schon über der deutschen Grenze in Richtung Tschechoslowakei unterwegs, weil sie wusste ganz genau, dass ihr die nächste Verhaftung gelten würde. Erich Mühsam war schon in jungen Jahren rebellisch. Wegen sozialistischer Umtriebe flog er in Lübeck vom Gymnasium. Als 22-Jähriger brachte er zum Verdruss seines Arbeitgebers, des Inhabers der Adlerapotheke, eine Bürgerinitiative gegen den Abriss der Löwenapotheke ins Rollen. Das hat er folgendermaßen gemacht. Er hat 5 verschiedene Artikel geschrieben. Es gab 5 verschiedene Tageszeitungen in Lübeck. Und ein Freund von ihm hat diese 5 Artikel dann den jeweiligen Redaktionen zukommen lassen. Und jede einzelne Redaktion hat gedacht, wir sind exklusiv dran. Ne? Und am nächsten Tag haben alle 5 Zeitungen jeweils einen Artikel veröffentlicht gehabt. Ne? Und das Gebäude der Löwe-Apotheke galt damals als einer der historisch ältesten Profanbauten der Hansestadt und fiel deswegen auch dank des Engagements Erich Mühsams nicht der Spitzhacke zum Opfer. Im Zweiten Weltkrieg wurde es natürlich zusammengebombt. Viel später, 1931, fand in Madrid ein Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation, IAA, statt, an dem Mühsams Freund Rudolf Rogger als, da haben wir glaube ich eine kleine Broschüre, was verstehen wir den Anarchismus von Rudolf Rogger, als an dem Mühsams Freund Rudolf Rogger als Sekretär der IAA teilnahm. Gleich am ersten Abend kam es zwischen ihm, also Rogger, und dem legendären spanischen Anarchisten Buenaventura Durruti zu einer Begegnung. In Roggers Aufzeichnungen über diese Begegnung lesen wir, Zitat, Durruti fragte mich nach ein paar Genossen, besonders nach Erich Mühsam und den guten Genossen in Oberschöneweide, in deren Wohnung er sich hatte verstecken müssen. Der Hintergrund dieser Geschichte ist, dass Durruti und sein Mitgenosse Ascaso wegen eines politischen Attentates von April bis Oktober 1928 im Gefängnis von Lyon einsaßen. Nach ihrer Haftentlassung wurden sie aus Frankreich ausgewiesen, aber kein europäisches Land wollte sie aufnehmen. Sie reisten dann über Paris und Brüssel illegal nach Deutschland ein, dessen anarchistische Bewegung relativ stark war. Sie hatten als einzige Adresse die Berliner Anschrift des Anarchosyndikalisten Augustin Souchy, der am 1. Januar 1984 im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Bei Souchy fanden sie auch sofort Aufnahme. Souchy setzte sich mit Rudolf Rogger in Verbindung, um die Möglichkeit einer Legalisierung zu erörtern, der wiederum mit Erich Mühsam in dieser Frage beriet. Beide, also Erich Mühsam und Rudolf Rogger, beide beschlossen dann, die Angelegenheit einem ehemaligen Anarchisten, Paul Kampfmeier, der etliches Gewicht in der Reichsverwaltung hatte, vorzutragen. Dieser Kampfmeier, obwohl er zur SPD übergewechselt ist, hat aber trotzdem noch sehr, sehr freundschaftliche Kontakte zu verschiedenen Anarchisten noch weitergepflegt. Kampfmeiers Bemühungen waren erfolglos, und zwar folgendermaßen. Ascaso und Durruti haben einen sehr, sehr bekannten spanischen Erzbischof liquidiert, der ein, ja, man möchte sagen, ein Hasser der Arbeiterschaft war. Und dieser Kampfmeier hat gesagt, wenn wenn sie den spanischen König liquidiert hätten, hätte er was machen können. Aber so, weil ein katholischer Würdenträger erschossen worden ist, wird sich die Zentrumspartei dann gegen eine Legalisierung für diese beiden Spanier dann sperren. Also dann, als es also gescheitert ist, haben Sushi, Rogger und Mühsam die Sache nochmals mit Dorothy und Ascaso besprochen. Die Lösung des Problems schlugen die beiden Spanier dann selber vor, und zwar die Ausreise nach Mexiko, dessen Landessprache sie beherrschten. Natürlich mussten die enormen Reisekosten irgendwie aufgebracht werden. Rogger besprach dies wiederum mit Erich Mühsam, der den genialen Einfall hatte, den damals sehr berühmten Bühnenschauspieler Alexander Cranach um Geld für einen guten Zweck anzugehen. Wir haben ja eingangs schon gehört, dass Mühsam in Geldpumpen einige Übung besaß. Rudolf Rogger notierte sich später. So schrieben wir ihm, also Cranach, einen Brief, dass wir ihn in einer wichtigen Angelegenheit zu sprechen wünschten. Er antwortete sofort und lud uns ein, ihn einige Tage später zu besuchen. Ich erklärte ihm den Zweck unseres Besuches, ohne ihm jedoch nähere Angaben zu machen. Da kommt ihr gerade zur rechten Zeit, sagte er fast schreiend. Hier habt ihr, was ich heute Morgen verdient habe. Er holte 300 oder 400 Markscheine aus der Tasche und warf sie auf den Tisch. Mit so viel hatten wir nun wirklich nicht gerechnet. Der gute Cranach hat nie erfahren, wem er mit seinem Geld geholfen hat. Es genügte ihm, dass wir seine Hilfe für einen guten Zweck benötigten. Alles andere kümmerte ihn dann nicht. So also haben sich Dorothy und Mühsam kennengelernt. In jüngster Zeit mehren sich Vereinnahmungsversuche der Person Erich Mühsams. Vor ein paar Jahren war in der direkten Aktion, einem Organ der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnen-Union, FAU, ein ganzseitiger Artikel zu lesen, in welchem versucht wurde, Mühsam als einen überzeugten Anarcho-Syndikalisten zu verkaufen. Bekannt ist, dass Mühsam häufig auf Veranstaltungen der Freien Arbeiterunion Deutschlands, FAUD, gesprochen hat, des Öfteren auch in Mannheim und in Ludwigshafen, wo es starke FAUD-Gruppen gab. Macht dies aber schon einen überzeugten Anarcho-Syndikalisten aus? Dazu gibt uns der Anarcho-Syndikalist Augustin Sushi, der mit Erich Mühsam sehr eng befreundet war, in seiner Mühsam-Biografie, die er unmittelbar nach dem Tod von Mühsam schrieb, eine Antwort. Ich zitiere: Zu den Syndikalisten konnte er nicht kommen, weil er ihren Gewerkschaftsorganisationen die revolutionären Räte entgegenstellte. Zitat Ende. Von den Individualanarchisten trennten ihn seine sozialen Empfindungen. Mit den kommunistischen Anarchisten, die ihn aus ihren eigenen Reihen ausgeschlossen haben, konnte er wegen deren mit seinem freiheitlichen Geist unvereinbaren Dogmatismus keinen revolutionären Weg gehen. Auch heute gewaltfreie Anarchisten können keinen Anspruch auf ihn erheben. Dagegen stehen schon seine Kampflieder. Als Beleg dafür eine Strophe aus seinem auf die Melodie des französischen Liedes Ni Dieu ni Maître, also zu Deutsch kein Gott, kein Herr, gedichten Generalstreikmarsch, der in den 20er Jahren in Kreisen der syndikalistischen und anarchistischen Jugend gesungen wurde. Nun streike, Volk, und streik so lange, bis deine Knechthaft bricht entzwei. Der Generalstreik ist im Gange, der Generalstreik macht uns frei. Auf, Brüder, zu den Waffen! Lasst uns Platz der Freiheit schaffen. Für Mühsam war Gewalt eine Kampfhandlung, ein Mittel zur Erreichung eines Zweckes. Die 1990 verröschelte DDR glaubte ebenfalls, mit Erich Mühsam hausieren gehen zu können, nur weil er Mitglied der Roten Hilfe war, die er aber 1929 verließ, weil er es missbilligte, dass die KPD, die RHD, also Rote Hilfe Deutschlands, für ihre Parteipropaganda einspannte. Und seit Mitte der 90er Jahre glauben auch Parteikommunisten, Erich Mühsam als einen der ihren betrachten zu können. Da las man beispielsweise in einer ihrer Zeitungen die rührende Geschichte eines Altkommunisten, der sich erinnerte, als Kind auf dem Knie Erich Mühsams gewippt zu haben. Dass aber Erich Mühsam mit Parteien nichts am Hut hatte, schrieb er ja, wie ich vorhin zitiert habe, selber 1931. Es ist schwer, Mühsam beanspruchen zu wollen. Dies liegt vor allem daran, dass für den Anarchismus, wie ihn Erich Mühsam verstand, die Freiheit allein Grundlage für eine menschliche Gesellschaft ist. Bleibe das Verlangen nach Freiheit unerfüllt, so Mühsam, so bleibe auch der Zweck einer Revolution unerreichbar. Freiheit sei die alle Lebensumstände umfassende Einheit der von jeder Obrigkeit und Autorität gelösten Ordnung der Dinge. Ich habe gerade ein paar anarchistische Richtungen mal kurz erwähnt. Hierzu gibt es am wann einen Vortrag?
Das letzte Mal, glaube ich.
Nee.
Die Strömungen sind am Dienstag.
Also gut, am Dienstag, wer Lust und Laune und dazu hat, kann dann etwas Näheres erfahren, wie die einzelnen anarchistischen Strömungen sich zusammensetzen und was sie beinhalten. So, jetzt wäre ich am Ende. Ich danke für eure Geduld das bei dem Mammutvortrag, was ich da gehalten habe. Noch irgendwelche Nachfragen?